Reklame. Die Personalberatung Brainseeker Consulting sucht einen CFO im Ausland, einen Senior Sales Director und einen Head of Purchasing. Bewerbung bitte über LinkedIn an Tom Heinkel. Reklame Ende.
Ich finde es wichtig, dass jeder Verkehrsträger, wie gesagt, seine Stärken ausspielen kann und dass jeder Verkehrsträger aber für sich auch das Umweltthema natürlich auch entsprechend gesamtheitlich betrachtet und seine Maßnahmen, seine Entscheidungen entsprechend trifft.
Mein heutiger Gast, Michael Eggenspieler, genannt Mike Eggenspieler, hat ein Opa aus England, ist vor knapp 20 Jahren über einen anderen Headhunter beim Airport in Hamburg gelandet, wollte mal Pilot werden und wird Ende 2023 nach knapp 20 Jahren aufhören beim Hamburger Flughafen, weil er die Altersgrenze erreicht hat. Er wurde 1958 geboren in der Schweiz, ist Honorarkonsul der Schweiz, ein großartiger Golfspieler, war viele Jahre auch hochrangiger Manager von zwei verschiedenen Airlines, Crossair und Swissair. Und er hat Riesengewinne für die Stadt Hamburg erwirtschaftet. Die Stadt Hamburg ist ein wichtiger Gesellschafter vom Flughafen Hamburg. Der Flughafen Hamburg ist der fünftgrößte deutsche Airport. Und wir werden nicht nur über den Airport sprechen, sondern über seine Karriere, wie es ist, Chef von 1800 Mitarbeitern zu sein. Und ob er Helmut Schmidt mal getroffen hat, nachdem der Hamburger Airport benannt ist. Ich freue mich auf meinen Gast, Michael Eggenspieler. Herzlich willkommen, Michael Eggenspieler.
Ja, bin gerne hier und freue mich, das Gespräch heute mit dir zu führen, Tom.
Wunderbar, ja. Vielen Dank. Wir möchten so ein bisschen durch deine Karriere gehen. Du hast ja beeindruckenden Werdegang hingelegt, geboren in der Schweiz, das hört man vielleicht sogar noch ein bisschen raus, über St. Gallen bist du dann auch in Stanford gelandet, dann hast du bei zwei Airlines gearbeitet, Crossair und Swissair, da werden wir auch noch später drauf eingehen. Ich kenne dich als Chef vom Hamburger Flughafen, Vorsitzender der Geschäftsführung bist du seit 2005 und 2003 bist du über einen anderen Headhunter beim Flughafen Hamburg gelandet. Wenn ich das so dir erzähle, da geht ein Feuerwerk in deinem Kopf ab. Da guckst du zurück auf knapp 40 Jahre Berufsleben. Wie war das so damals, als du in der Schweiz losgelegt hast, St. Gallen, Stanford? Wusstest du, dass du irgendwann mal in Deutschland landen würdest?
Nein, das wusste ich nicht. Das plante ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch wichtig in einer Karriere. Man kann sich Dinge vornehmen, aber zu planen, ich bin in 5 und 10 Jahren dort, finde ich persönlich schwierig. Und ich empfehle es auch jungen Leuten, das gar nicht zu tun, weil da kommt immer wieder mal was man so nicht geahnt hat. Und so war das bei mir auch, dass ich dann irgendwann einen Anruf von einem Headhunter hatte, der mit Hamburg kam, was für mich in dem Sinne nicht ein ganz neues Thema war, weil ich die Branche natürlich schon kannte. Aber es war für mich dann schon ein Wechsel von der Fluggesellschaft zum Flughafen, den ich ja nicht bereut habe. Das gebe ich auch gerne zu. Aber so entwickeln sich dann Dinge. Und ja, natürlich denkt man dann an viele Erlebnisse zurück in den 40 Jahren. Mhm. Da hat sich auch ganz eine Menge getan, gerade auch in dieser Branche. Mhm. Und dass man das eigentlich immer von nah mitverfolgen konnte, das ist schon etwas, was ich auch, wie soll man, einen gewissen Stolz zurückblicke, ja.
Nun bist du eine prominente Persönlichkeit der Luftfahrtbranche, also jetzt nicht nur in Hamburg bekannt, sondern eben auch in ganz Deutschland, / auch in der Schweiz oder Europa, hast verschiedene Funktionen inne gehabt. Und es gibt daher natürlich auch andere Podcast-Folgen, auf die ich hier ganz allgemein pauschal mal verweise und die ich auch in den Shownotes erwähnen werde, der Ordnung halber. Und in einem Podcast hast du erzählt, dass dein Opa aus England kommt, also wirklich total internationaler Background und dass du auch gerne Pilot geworden wärst, ist korrekt?
Das ist beides korrekt, ja. Also meine Mutter kommt aus England, lebt jetzt aber auch schon ganz lange in der Schweiz und mein Großvater war im Ersten Weltkrieg Pilot bei der englischen Luftwaffe, der Royal Air Force. Und von da ist wahrscheinlich ein bisschen Luftfahrtvirus bei mir gelandet und ja, das Internationale auch. Also ich glaube, das sind zwei Das waren zwar gute Startpunkte, die ich da hatte.
Und du hast jetzt angekündigt aus freien Stücken, dass du Ende 2023 aufhören wirst. Kennst du den Film Papa Ante Portas von Loriot?
Nicht im Detail, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Den Loriot kenne ich natürlich, ja. Aber den Film kenne ich so nicht, nein.
Okay, aber du kannst dir vorstellen, dass deine Familie, also in dem Film geht es im weitesten Sinne darum, dass eben jemand aufhört mit dem Arbeiten und dann zu Hause die Familie terrorisiert. So würde ich den Film jetzt mal ganz schlecht zusammenfassen. Hast du schon Pläne für 2024? Du hast ja viele Ehrenämter auch, also die kann man jetzt gar nicht alle aufzählen, alleine 8 oder 9 oder 10 verschiedene Gremien, glaube ich. Hast du konkrete Pläne für 2024, wenn dein letzter Arbeitstag vorbei ist? Willst du erstmal deine Traumziele anfliegen oder was ist da der Plan?
Nein, also der Plan ist, dass ich sicher mal 1-2 Monate einfach mal Urlaub machen werde, einfach mal weg sein, Distanz kriegen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das ist schon ein Job, wo man tagtäglich mittendrin steckt und da will ich die Distanz gewinnen. Ansonsten bin ich da im Moment offen. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Ehrenämter. Ich bin ja Honorarkonsul für die Schweiz in Hamburg und Schleswig-Holstein, das bleibe ich. Ich bin Vorsitzender der Wasserstoffgesellschaft. Mhm. Das Amt werde ich auch behalten und mich da wahrscheinlich ein bisschen mehr auch inhaltlich einbringen können, was das heute der Fall ist. Und alles andere wird sich dann zeigen. Ich bin da auch offen, wenn es das ein oder andere Mandat in einem Beirat oder Aufsichtsrat gibt. Sowas kann ich mir vorstellen. Ich will ganz bewusst nicht mehr im operativen Tagesgeschäft sein. Das habe ich jetzt lange genug gemacht. Und da ist auch mal der Zeitpunkt da, wo man sagt, jetzt ist gut, macht man einen Schnitt. Und wird dann hoffentlich auch für mich mehr Zeit haben, die ich selbst bestimme, auch wenn da das ein oder andere Mandat noch dabei ist.
Da hast du mir zwei wunderbare Stichworte geliefert. Zum einen Honorarkonsul der Schweiz. Wie wird man das? Und zum anderen, da kommen wir gleich drauf, das Thema Umwelt, weil der Flughafen Hamburg ja eben auch sehr, sehr viel im Bereich Umwelt macht. Ich durfte mir das vor Ort auch schon mal anschauen. Nicht nur was Bienenhonig angeht, sondern eben auch was das Thema erneuerbare Energien angeht. Da kommen wir später drauf. Aber erstmal, weil du das Stichwort eben gegeben hast, wie wird man Honorarkonsul der Schweiz?
Ja, man wird gefragt, ganz einfach. Die Schweiz sucht an gewissen Standorten Berufsleute, die dann als Honorarkonsul, das ist ein Ehrenamt, also in dem Sinne kein berufliches Nebenamt, sondern wirklich Ehrenamt im klassischen Sinne. Und da vertritt man das Land hier in Hamburg. Das können Besuche aus der Schweiz sein oder andere Anlässe hier, aber die eine oder andere Auskunft. Also so, dass ich es nebenbei auch machen kann. Aber es ist dann schon eine Ehre, dass man das für sein Land dann tun kann. Und deshalb werde ich das auch bis, wie gesagt, meine Amtszeit bis 2026, so lange werde ich das mit Sicherheit noch tun und so auch die Schweizer Fahne hier in Hamburg und in Schleswig-Holstein hochhalten.
Und ich glaube, ist es nicht so, wenn Schweizer Bürger in Not geraten, dann hilft man als Honorarkonsul diesen Bürgern, also was jetzt relativ unwahrscheinlich ist, aber jetzt stellen wir uns mal ein anderes Land vor, ich nenne jetzt bewusst kein Beispiel, aber so ist es doch auch, dass die eine Anlaufstelle haben in dem jeweiligen Land?
Es ist eine Anlaufstelle, wobei auch hier ist Berlin mit der Botschaft nicht recht nahe und die haben die größere Struktur. Also natürlich hilft man, wenn sowas vorkommt, was zum Glück ganz selten der Fall ist. Und da springt aber auch die Botschaft, hilf mir dann, wenn da Not am Mann ist oder Not an der Frau ist, ganz gut.
Ja. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, so Honorarkonsul zu sein? Kann man das abschätzen? Oder?
Ich habe in meinem Berufsleben nie meine Zeiten gemessen.
Okay, also das ist, du stempelst nicht.
Ich stempel nicht, habe das nie getan und ich habe nie meine Stunden pro Woche gezählt. Weil ich sage, am Schluss ist mir wichtig, dass die Arbeit getan ist, dass sie Spaß macht und dass man natürlich sich so organisiert, dass das eine dann nicht wegen des anderen leidet. Und das ist mir immer gut gelungen.
Du hast ja beim Airport Hamburg einen 15-köpfigen Aufsichtsrat. Da wollen wir auch mal so einen Einblick bekommen, wie so eine Aufsichtsratssitzung abläuft, jetzt aus der Sicht des Managements. Die muss man ja vorbereiten. In Hamburg sitzen Politiker da. Ich glaube, ein Staatsrat, Herr Rieckhoff, ist der neue Vorsitzende jetzt geworden. Vorher war es Herr Hennigsen, der ehemalige Lufthansa-Technik-Chef. Da sitzen Arbeitnehmervertreter, also verschiedenste Personen, Persönlichkeiten in diesen Gremien. Frage an dich, durftest du direkt am 1. Januar 2024 in dieses Gremium wechseln oder gibt es da irgendwelche Compliance-Richtlinien? die das verhindern. Also da gibt es ja bestimmte Fristen, die bei einigen Unternehmen dann eingehalten werden müssten. Hol uns mal ab, wie ist das denn, wie oft tagt der Aufsichtsrat und was erzählst du denen oder was fragen die so?
Ja gut, also der Aufsichtsrat mit den 15 Leuten, das sind 5 Arbeitnehmervertreter und quasi 10 von den beiden Gesellschaften, 6 von der Stadt Hamburg, 4 von AV1, quasi im kanadischen zweiten Gesellschafter. Der tagt 4-mal im Jahr, 4 Sitzungen, und wir haben jeweils 2 Wochen vorher, gibt es 2 Ausschüsse, da wird der Aufsichtsrat dann vorbereitet. Und der Aufsichtsrat hat natürlich die Aufgabe, die Funktion, die Geschäftsführung bei ihren Tätigkeiten zu begleiten, zu unterstützen, auch zu überwachen. Also letztendlich sind das ja die Vertreter letztendlich des Geldes, wenn man so will, der Gesellschafter. Und das geht vom klassischen Jahresabschluss, den man vorstellt, über Anträge für neue Projekte, Berichte zum allgemeinen Geschäftsgang. Und das ist in dem Sinne ganz unterschiedlich, wo die Schwerpunkte liegen. Die letzten Jahre waren jetzt Corona quasi Hauptpunkt in der Tagesordnung. Wie gehen wir damit um? Was sind Maßnahmen, die wir treffen? Und das ist ein, ich finde, immer sehr wertschätzender Austausch, den wir dort haben. Es braucht auch eine gute Vorbereitung. Also man geht schon in so eine Sitzung rein, gerade mit kritischen oder schwierigen Anträgen, die es auch mal geben kann, dass man das auch entsprechend gut vorbereitet, vorbespricht und dann im Aufsichtsrat die formale Beschlussfassung dann treffen kann nach einer Diskussion, die dann durchaus auch mal länger sein kann, auch mal emotionaler sein kann. Und das ist letztendlich das, was auch die Aufsichtsräte in ihrer Funktion wahrnehmen, dass sie eben genau drauf schauen, was sind Anträge, wie rechnet sich das, wie passt das zusammen. Und ja, also das ist immer ganz spannend, natürlich auch für die Geschäftsführung anstrengend, weil man das Ziel hat, dass solche Sitzungen dann möglichst schlank und gut über die Bühne gehen und die Entscheidungen so getroffen werden, wie man sich das vorgenommen hat.
Und einen Wechsel, könntest du dir das prinzipiell vorstellen oder sagst du auch, es wäre ganz gut, eine Karenzzeit zu haben? Jetzt allgemein gefragt, auch sollten Manager, wir sprechen ja mit Aerospace-Managern hier, aber haben auch allgemeine Management-Fragen, sollte es da eine Lücke geben oder sagst du, hey, ist doch egal, lass doch das Know-how und das Netzwerk nutzen aus Unternehmersicht, aus Unternehmenssicht?
Also man kann sich sowas natürlich immer vorstellen. Da gibt es halt Regularien und wenn ein Umfeld vorschreibt, dass es 1, 2 oder mit Regel 1 Jahr Karenzzeit gibt, dann muss man das respektieren. Ich kenne auch Fälle, wo Leute dann quasi vom Vorsitz direkt in den Aufsichtsrat, sogar in den Vorsitz gewechselt sind, da gibt's alles. Und wie gesagt, ich bin da offen. Ich glaube, das Unternehmen ist gut aufgestellt und ich denke, ich werde auch andere Optionen haben, als auch nur der zu sein, der dann dauernd reinschaut und sagt, was machen Sie jetzt, was hätte ich so nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Rolle sauber trennt zwischen der Geschäftsführung, die letztendlich das Tagesgeschäft verantwortet, und ein Aufsichtsrat, der letztendlich eine Aufsichtsratsfunktion ist, wie das Wort schon sagt, und keine Schattengeschäftsführung sein sollte.
Und letztendlich ist der Aufsichtsrat und die Bürger Hamburgs, zu denen ich ja auch zähle, dir und deinen Kollegen, deinen 1800 Mitarbeitern, zu großem Dank verpflichtet, weil ich liebe Zahlen. Vor Corona wurde in einem Vierteljahrhundert knapp 900 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Nun wollen wir nicht jedes Geschäftsjahr einzeln aufdrösen, aber mit einem dicken Daumen habe ich gesehen, dass sie eine Umsatzrendite von 20% erwirtschaftet. Das ist ja enorm, das ist positiv, das ist eine starke Leistung von dir und deinem Team. Das darf ich ja auch mal hier erwähnen. Also Leistung muss ja gewürdigt werden. Das steht ja jetzt auch nicht auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts. Flughafen Hamburg hat wieder einen tollen Gewinn erwirtschaftet, sondern das wird ja dann wahrscheinlich auch so hingenommen. Aber letztendlich ist der Aufsichtsrat ja diesbezüglich auch sicherlich ganz zufrieden. Hol mal den Hörer ab, wie erwirtschaftet der Flughafen Hamburg den Gewinn? Mit welchen Geschäftsfeldern? Ihr habt ja verschiedene Einnahmen.
Ja, also zum einen blickt man natürlich stolz auf solche Zahlen zurück, auch für die Gesellschaft. Wir waren ja für Hamburg oder für beide Gesellschaften immer quasi ein Geldbringer. Der Flughafen hat sich immer selbst finanziert und ich glaube, das ist für die Zukunft auch ganz wichtig, dass wir da wieder hinkommen, möglichst schnell. Und ich sag mal, das Hauptgeschäft ist der Flugbetrieb, der sich finanziert aus den Landeentgelten, aus den Passagierentgelten. Das ist über die Hälfte der Einnahmen. Und daneben haben wir das Vermietungsgeschäft für die Geschäfte, die man kennt, also die Heinemänner dieser Welt, die Gastronomie dieser Welt. Parkraum ist ein Geschäftsfeld. Und wir haben ja auch noch ein Geschäftsfeld der Bodenabfertigung, also da haben wir eine Tochtergesellschaft, die das auch erwirtschaftet. Das sind etwa 20% des Umsatzes. Dazu gehört natürlich auch eine ganz konsequente Kostendisziplin, ganzjährig oder über alle Jahre. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Projekte, die man neu beantragt oder die man neu angeht, dass man die sauber vorkalkuliert hat. Und das, glaube ich, hat der Flughafen immer sehr gut gemacht, dass wir sehr gründlich waren in der Vorbereitung. Wir haben sehr gutes Controlling, wir haben gutes Rechnungswesen. Und damit sind auch Entscheidungen, die man vorlegt, so geprägt, dass man sagt, Ziel ist natürlich, dass wir das wirtschaftlich auch stemmen und nicht etwas machen, weil man das Gefühl hat, man muss es machen. Also dieses wirtschaftliche Hinterfragen ist ganz hochgeschrieben und das hat sich in den vergangenen Jahren auch sehr gut ausbezahlt.
Und kannst du uns da einen Einblick geben, womit ihr den höchsten Deckungsbeitrag erwirtschaftet? Also ich könnte mir vorstellen, dass Parken sehr renditestark ist. Mal also, von mir geschätzt.
Ja, also Parken ist sicher kein schlechtes Geschäft, ist natürlich auch ein investives. Man musste die Parkhäuser auch bauen und betreiben. Das ist sicherlich eines, das ergänzend lukrativ ist. Ansonsten ist das Kerngeschäft letztendlich der Flugbetrieb und der ist auch sehr kostenintensiv. Man muss sich nur vorstellen, was wir da an Infrastrukturen haben, von den Start-Landebahnen, die Vorfelder, die Terminalgebäude, die Gepäckförderanlagen, die ganzen Beleuchtungen und, und. Das ist schon sehr teuer, hat auch hohe Abschreibungen und da muss auch entsprechend dann die Erlöskraft da sein, der Verkehr da sein, der das eben auch mitträgt. Und wie gesagt, das bedingt auch, dass man viele Projekte halt durchaus längerfristig ansieht. Also der Flughafen kann von seinem Geschäftsfeld nichts richtig kurzfristig machen. Also etwas Neues dauert schlicht Jahre, bis es dann auch geplant, genehmigt, gebaut ist. Und wird aber dann auch längere Zeit abgeschrieben. Wir hatten ja das letzte ganz große Projekt war die Grundsanierung unseres Vorfeldes, das zum Teil ja fast 60 Jahre alt war. Aber das sind dann Investitionen von weit über 100 Millionen gewesen, ein neues Vorfeld zu bauen, wo ich zum Schluss sage, eigentlich der Außenstehende sieht gar nichts, was da neu ist. Also vorher eine Betonfläche ist jetzt eine und dass da ganz viel Technik drin ist, ist natürlich dann so, aber für den Außenstehenden nicht sichtbar. Und aber das muss dann wieder 30, 40 Jahre oder mehr halten.
Ihr habt das Thema Umwelt euch groß auf die Fahnen geschrieben, da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Also ich hatte den Honig erwähnt, der am Flughafen Hamburg angebaut wird. Gibt es auch ganz, ganz viele Informationen zu. Würde gerne mit dir über das Thema Energiegewinnung sprechen. Ihr habt da ein ganz tolles Projekt in der Pipeline, habe ich irgendwo gehört.
Ja, da hast du richtig gehört. Wir haben entschieden, und das ist nämlich auch ein Entscheid, der über den Aufsichtsrat gekommen ist, dass wir in Kaltenkirchen, dort gehört ja dem Flughafen.
Also nördlich von Hamburg?
Nördlich von Hamburg, genau, etwa 30 Kilometer nördlich, auf einem Gelände, wo ursprünglich mal ein Flughafen als Ersatz für den jetzigen Standort geplant war, der jetzt auch nicht mehr kommen wird. Ja. Dort haben wir Gelände und wir waren eigentlich immer auf der Suche, wie kriegen wir quasi unsere Energie möglichst autonom, also autark, kostengünstig und langfristig stabil. Und sind dann darauf gekommen, dass wir auf dem Gelände, da gibt es ein sogenanntes Windforengebiet, das wir Hyde Moor heißt die Gemeinde, dass wir dort jetzt einen Windpark bauen werden, der uns dann die Strommenge liefern wird, wenn er in Betrieb ist, die dem entspricht, was der Flughafen an Strom braucht, aber auch als Energie braucht für die Wärmeerzeugung. Und somit werden wir mit diesen 6 Windrädern stromautark sein. Wir haben günstigere Kosten, als wenn wir von außen einkaufen. Es ist alles grüner Strom. Das wird bis 2027 wird das in Betrieb gehen. Und wir wollen ja bis 2035 dann CO2-frei arbeiten. Und das wird auch bedingen, dass man die Wärmeversorgung dann eben auch auf alternative Wärmeformen dann umstellt, ob das Elektrik dann sein wird oder anderes, das werden wir jetzt auch beginnen zu prüfen. Und so sind wir umweltmäßig sicherlich weit vorne, was Flughäfen anbetrifft, in einem Umfeld, das ja kein einfaches ist, aber wir haben gesagt, auch in der jetzigen Zeit, wir gehen diesen Weg, wir wollen da Vorbild sein und machen das zunehmend auch mit Spaß mit den eigenen Leuten, so viel wir das können, und übertragen es auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie auch sehen, welchen Wert das fürs Unternehmen hat und dass es vielleicht auf den einen oder anderen auch abfärbt in seinem privaten Umfeld.
So trägt jeder seinen Teil dazu bei, also eben nicht nur der Flughafen Hamburg, sondern eben auch die Mitarbeiter, die privaten Haushalte, die Anwohner. Ja, großes, großes Thema. Allgemein in der Luftfahrt ist das Thema Flugscham. Viele Prominente brüsten sich damit, nicht mehr von Hamburg nach München zu fliegen. Ich glaube, das ist das am stärksten frequentierte Flugziel vom Hamburger Airport, der der fünftgrößte ist in Deutschland. Wie siehst du dieses Thema? Nun haben wir beide Kerosin im Blut. Kann man stark vereinfacht sagen, naja, die sind dafür, dass immer alle überall hinfliegen. Ich persönlich gebe mal einen Steilpass, sage, Menschen haben weiterhin das Bedürfnis, schnell von A nach B zu kommen. Und von Hamburg nach München mit der Bahn dauert für mich persönlich jetzt wirklich einen Tag länger, wenn ich da ein Meeting habe. Und da sehe ich meine Familie nicht. Das ist jetzt stark überzeichnet, aber vor dieser Entscheidung stehe ich und kostenmäßig nimmt es sich auch nicht unbedingt viel. Das am Rande. Wie siehst du dieses Thema Flugscham persönlich? Hast du da eine Meinung oder wie managt ihr dieses Thema auch?
Also zum einen, glaube ich, kann man sagen, Mobilität ist inzwischen ein Grundbedürfnis. Also die Leute wollen mobil sein, ob das jetzt in der Stadt oder um eine Stadt auf der Welt zwischen Ländern ist. Man will die Welt sehen, ob das jetzt für geschäftliche Zwecke ist oder ob das für rein Privates ist oder ob es rein ist, dass man woanders arbeitet und dann wieder nach Hause fliegt. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und ich glaube, das ist ein großer Wert, den wir uns als Gesellschaft eigentlich erschaffen haben. Und ich glaube, den kann man nicht mehr wegdrücken. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen, nachdem die Corona-Maßnahmen gefallen sind, dass die Leute ja dann ganz schnell weg wollten. Das sieht man bis jetzt weiter. Also diese Mobilität, dieses Bedürfnis ist da. Und ich bin ein großer Verfechter, dass man eben auch die Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels eben zulassen soll, dass man aber auch die Verquickung von Verkehrsträgern ermöglichen soll, dass dann letztendlich jedes Verkehrsmittel seine Stärken ausspielen kann und jeder, der reist, dann für sich entscheidet, was er dann nimmt. Und ich glaube, das muss der Weg sein, nicht das Vorschreiben. Wie gesagt, das haben wir letztes Jahr gesehen, es gibt dieses gefühlte Vorschreiben, das funktioniert dann nicht, sondern es muss überzeugend sein und jeder muss für sich dann entscheiden, ich nehme jetzt die Bahn und ich nehme diese mehr Zeit, die dies braucht, in Kauf, weil die mir das so wert ist oder weil mir die Umwelt so viel wert ist und ein anderer sagt, dann nee, mir ist meine Familie und die Zeit, die ich mit der Familie verbringe, viel mehr wert oder ich mache sogar eine Gesamtrechnung. Wenn man dann sieht, die Luftfahrt heute mit den modernen Flugzeugen ist, wenn man eine Gesamtbetrachtung macht, was Flächenbenutzung ist, was in Stromgewinnung, Energiegewinnung ist, sind die Verkehrsträger auch gar nicht mehr so weit auseinander, wenn man das ganzheitlich betrachtet. Und wie gesagt, wenn man seine eigene Zeit noch mit einrechnet, dann hat die Luftfahrt dann doch große Vorteile. Und die soll sie auch ausspielen, genauso wie die Bahn ihre auch ausspielen soll. Ich bringe gerne das Beispiel Hamburg-Berlin.
Ja.
Da fällt niemandem ein zu fliegen, weil das Bahnprodukt sehr gut, sehr bequem, sehr schnell ist. Und so sehe ich auch die Entwicklung. Also je mehr die Bahn auch innerdeutsch Verbindungen anbieten wird, die halt dann zeitlich wirklich so gut sind, dann wird dort nicht mehr geflogen werden oder viel weniger geflogen werden. Und dafür gibt es am Flughafen dann Platz für andere Strecken, die dann inzwischen dann auch eine Nachfrage haben, die mit Flügen bedient werden soll. Also deshalb sehe ich das gar nicht kritisch, sondern das ist eine Entwicklung, die sich geben wird. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass jeder Verkehrsträger, wie gesagt, seine Stärken ausspielen kann und dass jeder Verkehrsträger aber für sich auch das Umweltthema natürlich auch entsprechend gesamtheitlich betrachtet und seine Maßnahmen, seine Entscheidungen entsprechend trifft.
Nun wird es ja weiterhin auch den Trend geben, zu verzichten. Und das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Ich respektiere jeden, der auf Fleisch verzichtet. Jeden, der auf den Urlaub verzichtet. Jeder, der eben aus bestimmten Gründen vielleicht auch sagt, ich verzichte darauf, Ski zu fahren. Die Liste können wir endlos fortführen. Oder ich fahre kein Auto mehr. Oder. Aber ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen in eine Disbalance geraten ist und dass das eben ein Stück weit zu kurz kommt. Dieses Bedürfnis eben, dass sich Kulturen auch untereinander verbinden. Ich will jetzt nicht zu pathetisch klingen. Gerade in diesen Zeiten ist es, glaube ich, auch schwierig. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es gut ist für unsere Gesellschaft, wenn ein großer Teil die Chance hat, andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen, wenn man nicht nur auf politischer Ebene in Kontakt kommt, sondern auch auf anderen Ebenen. Und das kommt mir so ein bisschen zu kurz im Moment, wenn eben auch viele Prominente sich damit brüsten, ich fliege nicht mehr oder ich fliege heimlich. Das so vielleicht von meiner Seite nochmal als Statement, Respekt für jeden, der verzichtet.
Ja klar, ich glaub, das ist, aber es soll ja auch so sein, dass jeder für sich entscheidet und nicht ich für dich entscheide. Das finde ich das ganz Entscheidende. Und ich glaube, man sieht ja, ich nehme jetzt das Beispiel von Schülern. Als ich zur Schule ging, war Schüleraustausch etwas ganz, ganz Exotisches. Also ich weiß, in meinem Jahrgang war es vielleicht einer, der dann irgendwo, ob nach England oder vielleicht sogar in die USA ging. Ja. Mein Bruder konnte das schon, bei mir gab es die Möglichkeit gar nicht. Und inzwischen ist Schüleraustausch ja eigentlich etwas sehr Normales geworden, auch etwas sehr Wichtiges, nicht nur für die Entwicklung der jungen Leute, mal Zeitung von zu Hause weg zu sein, selbstständig zu sein, aber eben auch andere Kulturen zu sehen. Wenn man da schaut, wie viele das heute machen, ist das ja auch ein Wert, ein Teil der Erziehung, andere Kulturen zu sehen und selbst zu erleben und zu spüren, um dann vielleicht, wieder wenn man hier ist, zu wertschätzen, wie gut es uns hier eigentlich geht. Und ich sage ganz persönlich, ich meine, ich bin auch eine Generation, die in Frieden aufgewachsen ist, die eigentlich nie in einem Land gelebt hat, wo Krieg war. Und wenn wir sehen, wie nahe das jetzt im Moment wieder ist, sind das auch so Werte, wo ich sage, diesen Wert wirklich hochzuschätzen, ist etwas, was manchmal auch für mich etwas zu kurz kommt und wo dieses die Welt gesehen und erlebt haben, halt dann doch einen Beitrag leistet, dass man, was wir hier haben, dann wirklich hochschätzen kann, weil das ist schon oberste Liga, wie gut es uns hier eigentlich geht. Und das darf man wirklich auch wertschätzen und nicht als gottgegeben ansehen.
Das ist ja ein Podcast und wir werden ja nicht gefilmt. Man würde mich seit 1 bis 2 Minuten heftig nicken sehen, weil ich alles unterstreichen kann, was du eben gesagt hast. Wunderbar zusammengefasst. Und ja, junge Leute ist das Stichwort. Girls Day macht ihr sicherlich auch. Ihr habt viele auszubilden. Ihr seid ein großer Arbeitgeber in Hamburg. Ich hatte bereits erwähnt, ihr habt knapp 1800 Mitarbeiter. Um den Flughafen herum ist ja Lufthansa Technik noch angesiedelt. Wir beide kennen das, aber die noch nicht am Flughafen waren, also da werden Flugzeuge unter anderem gewartet und VIP-Jets werden dort ausgerüstet. Also es ist ein ganz, ganz großer, elementarer Bestandteil der Metropolregion Hamburg, der Hamburger Wirtschaft. Und ihr seid ein wichtiger Arbeitgeber. Nun bin ich gestern auf die Homepage bei euch gegangen und sehe 44 offene Stellen, vom Praktikanten bis zum stellvertretenden Abteilungsleiter. Meine Frage an dich, ab welchem Level wirst du eingebunden in den Recruitment-Prozess? Also wann führst du Gespräche oder macht das die Personalabteilung komplett allein und sagst halt, ich vertraue euch blind? Wann schaltest du dich ein in den Recruitment-Prozess?
Ja, ich glaube, man muss da etwas unterscheiden. Ich schalte mich schon in den Recruitment-Prozess als Gesamtheit ein. Da haben wir jetzt in den letzten Jahr oder anderthalb Jahren auch einiges neu auf den Weg gebracht. Die ganzen sozialen Medien als Instrument für die Personalgewinnung haben wir gestärkt. Also solche Themen besprechen wir natürlich gemeinsam mit dem Führungskreis. Das betrifft auch alle. Das eigentliche Recruiting läuft dann in den einzelnen Bereichen und das sind die Bereichsleiter, die das verantworten oder ihre Abteilungsleiter, je nach Stelle, die da besetzt wird. Ich persönlich komme dann, wenn es darum geht, einen direkten Mitarbeiter, Mitarbeiterin von mir einzustellen. Das bin ich dann letztendlich wie ein Abteilungsleiter und Bereichsleiter dabei und suche mir die Personen dann aus, die am besten für die Funktion geeignet sind.
Das ist ja spannend. Und hast du da, so wie ich auch, Standardfragen? Hast du da vielleicht auch eine Lieblingsfrage oder eine konkrete Frage, die du jedem Kandidaten stellst schon? Oder machst du das alles so nach dem Bauchgefühl, nach Erfahrung? Oder hast du da ein klares Schema?
Nicht ein klares Schema. Ich versuche in so einem Gespräch dann natürlich den Menschen etwas zu greifen, zu fassen. Und da kommen dann je nach Entwicklung Fragen und je nach dem Gespräch dann auch Fragen da kommen. Ich frage dich dann oft auch, wieso gerade zu uns, was sie bei uns reizt oder was die glauben, dass sie bei uns wirklich mit einbringen können. Einfach so ein Gefühl zu kriegen, wie Leute dann auch sich selbst darstellen, ohne jetzt den CV runterzubeten, sondern wirklich im Gespräch, dass man dort so auch die Persönlichkeit etwas spürt.
Also für einen Einstieg, so stellen Sie sich erstmal vor, mit eigenen Worten, ohne dass einer einen Lebenslauf abliest, beispielsweise, genau. Und ob das jemand unfallfrei hinbekommt.
Also solche Dinge, auch wie tritt man dann auf? Also was ich auch mache, ist, wenn ein Bereichsleiter, also jemanden bei sich einstellt, dass ich die Leute final auch nochmal sehen möchte, weil es mir einfach darum geht, sicherzustellen, das Gefühl zu haben, dass Leute, die bei uns reinkommen, auch auf der zweiten und tieferen Stufe dann letztendlich in unser Unternehmen passen, in unsere Kultur passen. Da hat man nach immer langen Berufsjahren dann schon auch ein gewisses Gefühl, dass man den Eindruck dann schon mitkriegt, das ist jetzt eine Person, die passt hier, oder das ist eine Person, mit der würde ich mich selbst dann nicht sehr wohl fühlen und hätte dann Störgefühle. Aber da kann ich auch sagen, also ich hatte jetzt noch keine solchen Fälle, wo ich dann quasi Entscheidungen, die so vorbereitet waren, dann gekippt hätte.
Interessant, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen. Also ne, was ist, wenn eben der Chef den Joker zieht und sagt, lieber Abteilungsleiter XYZ, ich bin mit deiner Auswahl nicht einverstanden, bitte Absage. Das führt ja auch zu Konflikten innerhalb der Firma. Aber das ist ja offensichtlich eben nicht der Fall gewesen. Und ich berate ja nebenbei auch ein bisschen im Bereich Employer Branding. Ich halte es für essentiell, dass das Top-Management eben auch sich einbringt in diesen Prozess und auch ein Stück weit die Vorgehensweise und die Prozesse innerhalb einer Firma prägt und beeinflusst und nicht eben sagt so, ja, das macht mal jeder so für sich. Es gibt ja viele Wege für nach Rom und ich vertraue euch da blind, stellt mal ein, wen ihr wollt. Ich sage das jetzt so bewusst salopp. Ich finde das total wichtig, dass Top-Management sich da identifiziert und auch sichtbar ist. Ich erinnere mich gut, als ich damals bei Philips gearbeitet habe, erster Arbeitstag, wurden wir reingebeten zum Personalleiter. Der hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen. Ich war total aufgeregt, dass ich mit vier anderen Azuis da bei dem saß und der mit uns gesprochen hat. Ja, also das ist für mich heute noch präsent. Aber er hat sich Zeit genommen, hat uns herzlich willkommen geheißen. Wie macht ihr das mit jungen Leuten? Habt ihr da besondere Vorgehensweise bei Azubis und Praktikanten? Habt ihr überhaupt einen Bedarf oder bewerben sich ausreichend Leute bei euch?
Ja, ich kann das Beispiel der Auszubildenden nehmen, wo wir, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Berufe ausbilden. Auch das ist uns ganz wichtig. Das fahren wir jetzt übrigens auch ein bisschen wieder hoch. Wir haben Corona ein paar Stellen weniger ausgebildet. Da gehen wir jetzt hoch oder sogar über das Niveau vor Corona. Weil wir einfach sagen, das sind junge Leute. Wenn wir denen früh zeigen, wie viel Spaß es macht, im Flughafen zu arbeiten, wie vielfältig die Arbeit ist und welche Vielfalt der Berufe wir auch anbieten, dass wir das auch ganz gezielt weitergeführt haben und weiterführen werden. Und das ist Tradition, dass am 1. August beginnen in der Regel zwischen 15 und 20 jungen Leuten. Und da sind wir als Geschäftsführung an dem Tag, sind wir präsent, begrüßen die Leute auch, lassen sich die auch mal ganz kurz vorstellen, weil die sehen wir dann tatsächlich zum ersten Mal. Aber ist uns auch wichtig, dass die sehen, dass sie hier in eine Familie kommen, dass man letztendlich auch den Chef zu sehen kriegt, zu hören kriegt, mit dem reden kann, dass er eine offene Türe hat und dass die jungen Leute aber auch einen Beitrag ins Unternehmen bringen. Ich sage denen auch immer, dass sie ruhig Fragen stellen dürfen und ihre Ausbilder auch durchaus challengen dürfen und sagen, ich verstehe das nicht oder wieso macht ihr das so? Finde ich ganz wichtig, dass die jungen Leute auch, ich sag mal, den Mut haben, hier reinzukommen, genauso wie ich Ihnen auch sage, das ist letztendlich, Sie lernen das für sich, nicht für die Unternehmen, sondern für sich. Mhm. Und jeder, der eine Ausbildung seriös macht, das bleibt ihm und ihr letztendlich haften. Und es ist die Basis für das berufliche Leben. Und je seriöser man das macht zu Beginn, desto einfacher, glaube ich, wird dann auch der Berufsweg später sein.
Also interessierte Hörer können natürlich auf die Homepage gehen des Hamburg Airports. Da gibt es eine Stellenbörse, wie bei fast jeder Firma, 44 offene Vakanzen. Habt ihr einen besonderen Schwerpunkt aktuell oder leidet ihr unter dem Fachkräftemangel? Würdest du jetzt hier einen Ausbildungsberuf oder Job hervorheben wollen, wo du sagst, da haben wir einen besonderen Personalbedarf, jetzt auch strukturell, jetzt nicht kurzfristig übermorgen? in den nächsten paar Jahren?
Also nicht einen alleine. Wir haben nicht verschiedene Berufe, wo wir immer wieder suchen, ob das jetzt Techniker sind für den Unterhalt unserer Anlagen, also auf den Startbahnen beispielsweise, Gepäckförderanlage. Wir suchen auch immer wieder Feuerwehrleute, wir suchen in der IT. Ist nicht ein Bereich, der sich sehr, sehr schnell entwickelt. Mhm. Und auch da suchen wir regelmäßig Leute. Aber wir suchen auch ganz konventionell Leute für eine Buchhaltung, für administrative Tätigkeiten. Da ist immer wieder, gibt's die eine oder andere Vakanz, mhm. Weil jemand in Rente geht, weil jemand, ich sag mal, der Liebe wegen woanders hinzieht, oder auch einfach mal ganz plump die Stelle woanders hin wechselt. Das gibt's ja auch. Und das finde ich auch das Schöne an Unternehmen, dass es durchaus mal Wechsel gibt. Aber man soll sehen, wie vielschichtig es ist. Und wir versuchen auch, je nach Möglichkeiten, dass Leute auch innerhalb des Flughafens dann im Laufe ihrer Zeit dann auch eine andere Stelle antreten, in einen anderen Bereich wechseln und so von der Vielfalt auch profitieren, aber selbst auch was mitbringen, wenn sie intern wechseln.
Doofe Frage, zahlt ihr gut oder richten sich bei euch Löhne und Gehälter auf öffentlichen Dienst, weil ihr doch eine Tochter der Stadt seid? Kannst du da mal so einen Einblick geben?
Ja, wir haben quasi den Tarif des öffentlichen Dienstes, also die aktuell laufenden Tarifverhandlungen, die betreffen uns dann auch und das ist die Basis, auf der wir arbeiten. Da kann man immer sagen, da gibt es Berufe, die vielleicht in der Privatwirtschaft andere Entwicklungen nehmen können. In Summe versuchen wir auch deutlich zu machen, wie viel wir als Flughafen auch als Arbeitgeber bieten an Möglichkeiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, beginnend bei einer, ich sag mal, guten Kantine mit guter Qualität von Sportmöglichkeiten. Wir haben eine eigene Sportanlage. Wir machen im Sommer Betreuung für die Kinder. Wir haben Familiendienst, den wir mit anbieten. Versicherung, medizinische Betreuung, auch Medizinchecks. Und also da gibt's ganz verschiedene Dinge, die wir mit anbieten. Und das ist ein Thema, wo wir auch immer wieder sagen, das müssen wir noch viel besser verkaufen, mhm. weil gerade im Vergleich zu anderen Unternehmen bieten wir da doch einiges an Möglichkeiten. Und das kriegt man auch mit, wenn man mit Mitarbeitern spricht, die sagen, ja, stimmt ja eigentlich, das ist schon ganz gut, was wir hier machen. Und das ist nämlich das Ziel, dass die Mitarbeiter dann sich wohlfühlen, da machen sie auch einen guten Job und da möglichst im Idealfall auch länger bleiben.
Das heißt, also ihr habt gewisse Vorgaben, an die ihr euch halten müsst, weil öffentlicher Dienst und könnt da nicht irgendwelche Fantasiegehälter euch ausdenken oder da gibt es eben auch ein Korsett, wo viele andere Unternehmen ja auch eben klare Vorgaben haben. Nun ist es ja so, dass die Gehälter von Geschäftsführern städtischer Unternehmen veröffentlicht werden im Hamburger Abendblatt. Wie findest du das denn? Also ich bin ja da offen gestanden hin und her gerissen. Mein erster Reflex ist, ich finde es unfair, dass es veröffentlicht wird. Auf der anderen Seite hat man sich mittlerweile auch dran gewöhnt. Aber wie hast du damals reagiert, als dein Gehalt veröffentlicht wurde?
Ja gut, beim ersten Mal ist es schon etwas ungewohnt, vor allem, weil man es vorher gar nicht wusste, dass es kommt.
Das wurde nicht mit dir besprochen?
Das hat man mir dann mitgeteilt, dass es so war. Inzwischen ist das normal und ich habe auch gelernt, mich über Dinge, die so sind, wie sie sind, mich gar nicht mehr aufzuregen. Okay. Das ist nun mal so und das interessiert halt viele Leute, aber ich sage jetzt mal, das ist am Schluss eine Frage zwischen dem jeweiligen Geschäftsführer, Geschäftsführerin und seinen Gesellschaftern und keine öffentliche Debatte. Also ich glaube, das ist nicht sehr zielführend, ist auch schwierig von außen zu beurteilen, wie und wo ein Gehalt jetzt zustande gekommen ist und so weiter, sondern das ist dann natürlich die Aufgabe von Gesellschaften, von Gremien, das seriös zu machen und in dem Sinne auch im Vergleich zu anderen Berufen, Tätigkeiten dann eben auch zu machen.
Dafür hat man ja einen 15-köpfigen Aufsichtsrat zur Not und dann einen entsprechenden Ausschuss mit 3 oder 4 Leuten, die sowas dann vernünftig begleiten könnten. Ne? Ich glaube, in Hamburg kam es durch das Hamburger Transparenzgesetz. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Es ist etwa 10, 12 Jahre zurück. Ja, ja. Vorher war das kein Thema. Inzwischen ist es eines. Ja, ja. Und man lernt damit zu leben. Man weiß, dass es kommt. Man weiß inzwischen, wann es kommt. Und das ist ein Teil des Berufes, dass man, wie sagt man, dann weiß, die Zahlen stehen dann irgendwann in der Zeitung, stehen aber auch an. Man kann sie auch im Internet nachlesen, weil das Transparenzgesetz das natürlich vorsieht. Also es ist nicht nur die Zeitungen, die das ermöglichen, sondern das kann man auch selbst nachforschen, wenn man das möchte.
Man kann auch nachforschen das Gehalt des Bundeskanzlers. Und nach Helmut Schmidt, unserem ehemaligen Hamburger Bürgermeister, der in der Nähe des Hamburger Flughafens in Hamburg-Langhorn wohnte. Also jeder Münchner und Berliner Hörer wird jetzt sagen, was ist denn Langhorn? Aber ich glaube, bei Helmut Schmidt, der hat dafür einen gewissen Bekanntheitsgrad gesorgt für den Stadtteil. Nachdem wurde der Hamburger Flughafen benannt. Hast du den mal getroffen, Helmut Schmidt? Weil du bist ja seit 2003 dabei.
Ich habe ihn 2-3 Mal tatsächlich gesehen. Ja. Ich habe nie direkt mit ihm sprechen können. Mhm. Dafür waren die Anlässe dann zu groß. Aber ich habe ihn 2-3 Mal tatsächlich gesehen. Er war ja auch bis zu seinem Tod Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates. Ja. In dem Sinne, das wussten auch viele nicht. Ja. Und es war dann nach seinem Tod, ging es ja ganz schnell, dass man sagt, jetzt muss der Flughafen nach ihm benannt werden.
Das wäre nicht meine Frage gewesen. Also Helmut Schmidt hat ja auch große Verdienste um Airbus, neben Franz Josef Strauß und anderen Politikern. Das würde jetzt zu weit führen, glaube ich. Aber dieser Umbenennungsprozess damals, so lange ist es ja noch nicht her, ein Jahr nach seinem Tod, wie lief der? War das so Holterdiepolter? Ruft da einer bei dir an und sagt, lieber Herr Eggenspieler, wir haben eine Idee. Wie lief das konkret ab? Und dann werden die Schilder abmontiert irgendwann.
Ja, also zum einen kam ich dann viele Anrufe und sage, jetzt müssen wir eigentlich schon bald nach seinem Tod. Da kamen auch politische Kräfte, also zu politischen Parteien, und es gab dann diverseste Gespräche, und es gab zum Schluss dann auch, wenn ich mich richtig entsinne, sogar eine Beschlussfassung in der Bürgerschaft, dass man das machen will. Und das war für uns natürlich dann auch letztendlich schon eine Ehre, weil er hat viel für Hamburg getan, er hat auch viel für den Flughafen getan, er war ja quasi in der Wirtschaftsbehörde damals mit verantwortlich für den Flughafen, hat dafür gesorgt, dass die Lufthansa Technik in Hamburg ist. In dem Sinne war das für uns wirklich passend. Und dann war das ein Projekt, wo man dann auch diskutiert hatte, wie machen wir es genau, wie stellen wir es dar, wie machen wir die Ausstellung, die es am Terminal 2 gibt, die letztendlich sein Leben aus verschiedenen Facetten betrachtet. Mhm. Und das haben wir dann auch sehr eng mit quasi der Stiftung Helmut Schmidt gemacht und seiner Familie. Seine Tochter war ja bei der Einweihung auch mit dabei, dass man dort auch letztendlich ihm gerecht wird, dass er so dargestellt wird, wie er das hoffentlich gewollt hätte, und vor allem jetzt wie seine Verantwortlichen in der Stiftung das eben mit begleiten. Mhm. Und ich sehe das ja immer, wenn ich im Terminal bin, blickt er auf uns runter, und das ist schon irgendwie ein schönes Gefühl, weil man doch einen Respekt vor ihm hat. Aber wenn man nicht eng mit ihm zusammen war, der hat schon Respekt letztendlich ausgestrahlt. Deshalb passt es auch zu unserem Flughafen.
Also zu Helmut Schmidt fallen mir auch ganz, ganz viele Dinge ein. Nun bin ich 1976 geboren und nun war er ja bis 82 Kanzler. Und wenn man sich so die alten Debatten im Fernsehen anschaut, dann oder wie er eben auch damals dann gestürzt wurde von der sozialliberalen Koalition, und dann kam Helmut Kohl an die Macht. Das können dann auch alle jüngeren Hörer nochmal sich anschauen. Ganz, ganz spannend. Aber um es kurz zu machen, der war ja gar nicht so beliebt, als er in Amt und Würden war. Aber als er dann später seine großen Talkshow-Auftritte hatte, wurde er immer beliebter und ein Buch nach dem anderen schrieb und in der Zeit ja auch, also der Zeitschrift Die Zeit, da viele, viele Artikel geschrieben hat. Da wurde er immer beliebter und hat einen richtigen Kultstatus hier in Hamburg mindestens erlangt. Und ich finde es auch wirklich großartig, wenn eben Leute sich weiter einbringen und engagieren und Klartext, dafür war er auch bekannt, sprechen. Nun war er ja auch starker Raucher. Und nun gilt, also ich erinnere mich daran, als kleines Kind bin ich ins Flugzeug eingestiegen und die Leute haben gequalmt, wie die Bekloppten, und abgeascht in die Armlehne. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann dieses Rauchverbot gilt in Flugzeugen. Kurze Frage, so ein Helmut Schmidt, der hätte bei euch auch rauchen dürfen wahrscheinlich, ne?
Ja, also er hat sich ja, wie man erzählt, sich da ziemlich eigenartig verhalten im klassischen Sinne und dort geraucht, wo er wollte. in den Flügen ist, dass ich würde sagen, Ende der 90er Jahre hat das da mal begonnen, dass man das nicht mehr zugelassen hat. Mhm. Man sieht aber heute noch Flugzeuge, die diese Aschenbecher in den Armlehnen drin haben.
Die nicht umrüsten wollen.
Die nicht umrüsten wollen. Oder einfach die sieht man gelegentlich noch, wie man sich jetzt überall in Flugzeugen die Rauchzeichen, die gingen früher ja dann ein und aus, jetzt sind sie immer ein, also standardmäßig.
Verrückt, ne?
Finde ich persönlich auch gut, ja. Weil das war schon, wenn man geflogen ist, der kalte Rauch für Nichtraucher fand ich nie sehr angenehm.
Ja.
Und je schlechter die Klimalüftung oder Durchlüftung im Flugzeug war, desto unangenehmer konnte das dann auch sein.
Das Schärfste war ja, ich glaube irgendwie, es gab sogenannte Nichtrauchereien, ne, was ich 1 bis 20 durfte nicht geraucht werden und dahinter wurde heftig gequalmt, was ja totaler Schwachsinn ist, weil irgendwie zieht es ja durch die gesamte Kabine durch. Also absurde Zeiten, wie damals geraucht wurde. Ihr habt 17,3 Millionen Passagiere am Hamburger Airport. Corona, man mag das Thema ja gar nicht mehr ansprechen. Aber ihr natürlich habt ihr eine Delle durch Corona gehabt. 3 Jahre, wo ja auch ihr dann eben ein Minus erwirtschaftet habt. Ging gar nicht anders. Ja, habt ihr wieder das Vorniveau erreicht vor Corona? Diese roundabout 17,3 Millionen Passagiere?
Nein, da sind wir noch, also im Moment etwa 30% davon weg.
Okay.
Wir planen dieses Jahr, dass wir auf ein Minus von 20% kommen, also 13,8 Millionen Passagiere.
Mhm.
Letztes Jahr waren es 11,1 Millionen Passagiere.
Mhm.
Also wir gehen schon wieder in diese Richtung, aber nicht so schnell, wie wir uns das gewünscht hätten. Und dennoch entwickelt sich das so, wie wir es uns dann eigentlich mal in einer Planung vorgenommen hatten, weil gerade zu Beginn von Corona wusste ja niemand, was zu erwarten, wie wird das werden, wie schnell erholt sich das. Ich kann mich an die Diskussionen erinnern, wird das quasi ein V, wird das ein L bei der Wiedererholungskurve. Und nun sehen wir, dass der Verkehr wieder ansteigt. Und wie sagen wir, diese rund 13,8 Millionen dieses Jahr schaffen, wird das ein gutes Ergebnis sein. Das bringt uns auch wieder ganz knapp an die Gewinnzone ran. Dass wir ohne die Energiepreisentwicklungen hätten wir das in diesem Jahr auch gut geschafft, dann werden wir jetzt sehen, wie die Entwicklung genau sein wird. Aber der Flughafen geht jetzt wieder in Richtung der Eigenfinanzierung. Wenn dieses Jahr nicht, dann wird sicherlich nächstes Jahr der Fall sein. Und das ist eigentlich das Ziel, wo man auch hin will. Und wo mich als Geschäftsführung Verluste auszuweisen, das macht nie Spaß,
nicht,
sondern ich glaube, das Ziel ist, möglichst schnell da wieder hinzukommen, ist auch für die Mitarbeiter in einem Unternehmen zu arbeiten, das Verluste macht. Ist auch nicht so richtig spannend und ich glaube, der Ehrgeiz zu haben, da wieder auf wirtschaftlich eigenen Beinen zu stehen, der spornt auch an.
Vielleicht ja mit einer Direktverbindung von Hamburg nach New York. Das Thema kommt immer wieder auch in jedem Zeitungsartikel oder jedem zweiten, nicht übertreiben, und in jedem Podcast wird das angesprochen. Ich habe damals, als der A380 entwickelt wurde, ja gelernt, es gibt eben die Philosophie, dass es 15 oder 20 große Hubs weltweit geben wird. Und in Deutschland wäre es dann vielleicht Frankfurt oder München. Und da startet dann der große A380. Und von Hamburg und den anderen Flughäfen gibt es dann eben Flüge dorthin. Nun haben wir alle gelernt, dass der A380 tendenziell eher ausgestorben ist. Nun wird er hier und da wieder reaktiviert. Wie hast du dieses Thema begleitet? Weil das ja unglaubliche Auswirkungen hat, das auch muss sich jeder Hörer nochmal vor Augen führen. Das eine ist ja, wenn ein neues Flugzeug entwickelt wird, dass eben auch neue Finger gebaut werden müssen, dass die Infrastruktur am Flughafen angepasst werden muss und dass man eben nicht einfach mal eben so ein neues Flugzeug baut, was eben knapp 500 Passagiere transportieren kann, sondern dass man da wirklich massiv auch auf die Infrastruktur eingreift, weltweit. Wie hast du das miterlebt? Also von der Neuentwicklung des A380, dieser Philosophie, die ich eben verkürzt und schlecht dargestellt habe, dass es nur noch 20 Hubs weltweit gibt. Und jetzt, der Untergang klingt zu hart, aber du weißt, was ich meine. Das Aus für den A380. Wie hast du das verfolgt und miterlebt?
Also zum einen, ich meine, hier in Hamburg lebt man ja, oder hat man relativ nahe an der Entwicklung des A380 gelebt. Ich hatte auch die Ehre, dass ich beim Rollout in Toulouse damals dabei sein konnte. Und ich kann mich auch erinnern, als sie die erste Landung bei uns im Flughafen hatten, das war schon auch ein Ereignis. Auch die erste kommerzielle Landung, also der Erstflug mit Emirates, vor ja noch nicht so vielen Jahren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er wirklich tot ist. Okay. Ich glaube, viele Airlines hatten ihn abgeschrieben und sind dabei, ihn die 380 jetzt doch wieder hervorzuholen. Mhm. Also auch die Lufthansa wird jetzt in diesem Sommer wieder ab München mit A380 fliegen. Emirates hat viele wieder im Einsatz. British Airways fliegt wieder. Qatar Airways fliegen wieder. Also das Flugzeug ist nämlich jetzt für hohe Strecken mit hoher Auslastung dann halt schon wirklich dann wieder wirtschaftlich und attraktiv, weil die Nachfrage eben durchaus schnell gestiegen ist. Und für uns in Hamburg, auf die Langstrecke so angesprochen, ist klar, wir sind kein Drehkreuz. Ich habe immer gesagt, wir werden auch keins sein, weil die Infrastruktur das auch nicht hergibt. Wir sehen aber jetzt, dass Flugzeuge mit einer Kapazität von um die 200 Passagiere auf den Markt kommen, auch von Airbus, die dann die Fähigkeit haben werden, wirtschaftlich erfolgreich auch den Nordatlantik zu befliegen. Also ob das dann New York, Chicago, Toronto in Kanada ist. Und das Flugzeug wird 2024, 2025 in Betrieb kommen.
A321neo?
A321neo XLR heißt XLR. Der. Das ist quasi dann die
Extra Long Range Version,
die dann zusätzliche Tanks hat, damit eben die Reichweite dann gegeben ist. Und mit der Maschine kann ich mir gut vorstellen, dass Hamburg wieder Richtung Nordatlantik angebunden ist, ohne eben diese Drehkreuzfunktion zu haben. Mhm. Da führen wir auch schon Gespräche jetzt mit den Fluggesellschaften, die diese Maschinen bestellt haben. Mhm. Wir werden sehen. Wie gesagt, der Markt ist da. Und ich glaube, das Umfliegen von Drehkreuzen ist natürlich, das wird immer ein Thema bleiben, gerade auf stärkeren Strecken mit größerem Volumen wie ein Hamburg-New York. Man muss da auch aber wissen, so eine Strecke muss das ganze Jahr dann eben gut besetzt sein von Passagieren, nicht nur im Sommer, wenn es in den Urlaub geht. Oder dass es zum Christmas-Shopping nach New York geht oder zum Silvester, sondern ganzjährig. Und da ist, ich glaube, der Markt von Hamburg schon so groß, dass diese Maschinen das dann auch bieten werden. Und das wird aber, ich würde sie eher nach 25 schätzen als nach 24. Mhm. Aber da wird der Flughafen immer dranbleiben, weil es auch für Hamburg ja wichtig ist, solche Flüge dann zu haben. Das ist nicht eine Stadt wie Hamburg, auch international nicht nur in Europa gut vernetzt ist, sondern auch dann Richtung USA oder irgendwann dann auch Richtung Asien.
Mhm. Ja, 8,5 Stunden. Irgendwann bin ich mal direkt von Hamburg dahin geflogen mit Continental. Ich bin mir nicht mehr ganz... Ja, war Continental.
Continental und dann United. Und eine Zeit lang ist sogar Emirates geflogen.
Ja.
Also von dem her, die Strecken gab es immer wieder mal. Ganz früher ist Delta geflogen. Pan Am kämen vielleicht Leute noch.
Oha, ja.
Und, also in dem Sinne, es gab immer wieder Strecken in die USA, es gab aber auch immer wieder Lücken, weil es, wie gesagt, kein Drehkreuzverkehr ist, sondern quasi in den USA, ob es jetzt JFK oder Newark ist, ist dann dort das Drehkreuz, so wie Dubai das Drehkreuz Richtung Asien ist. Und die Mischung, glaube ich, wird man schon brauchen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass es wahrscheinlich eher Amerikaner sein werden oder Kanadier, die solche Strecken dann bedienen werden.
Und als der A380 kam, musste der Flughafen Hamburg ja auch Investitionen in die Hand nehmen und umrüsten. Kannst du das ungefähr beziffern, was man da investieren musste? Also man musste ja, Stichwort neue Finger bauen und was weiß ich, was man alles anpassen musste. Oder war das überschaubar?
Das war überschaubar.
Ah, okay.
Und zum einen, ich glaube, was man für den Flugzeugbau wissen muss, ist, dass die Flugzeugbauer natürlich bemüht sind, ihre Flugzeuge in der Größenordnung der bestehenden Möglichkeiten an Flughäfen zu bauen, weil die müssen ja rollen können, die Abstände einhalten können, die müssen die Parkpositionen haben. Also da gibt es ja gewisse Normen, die Flugzeugbauer dann einhalten, was Spannweite angeht und Längen der Flugzeuge. Mhm. Das war mal das eine und so sind die auch in Klassen definiert. Also da gibt es Code A, B, C, D. Und wir hatten zu der Zeit ja das Vorfeld quasi in der Grundsanierung. Und wir haben dann die Parkpositionen so definieren können, dass wir große und kleine Maschinen kombiniert stellen können. Also wenn man mal bei uns sieht, hat es einige Parkpositionen, da kann eine A380 oder eine Boeing 777 stehen. Mhm. Aber es können auch zwei Airbus 320 stehen.
Oh.
Und das ist natürlich dann von der Nutzung unserer Infrastruktur sehr, sehr effizient, weil man eben nicht den großen Parkplatz quasi nur einmal am Tag nutzt, sondern man nutzt ihn dann zwischendurch dann für zwei Maschinen. Und so ist die Effizienz, die wir bei unseren Anlagen haben, recht groß. Und die Zusatzinvestitionen, dass man quasi die dritte Brücke, die nur für den 83 gebaut wurde, aber da waren die Investitionen im Vergleich überschaubar und so auch gut zu vertreten.
Und dieses allgemeine Hin und Her der, ja, wer ist es dann? Der Airlines in dem Fall, die Inhaber der A380, die sagen, heute Hü, morgen Hot. Also A380 war vor dem Aus, jetzt erfährt er eine Renaissance. Mir persönlich geht das zu schnell teilweise, diese Entscheidung. Die werden ja auch von Aerospace-Managern getroffen. Ist vielleicht auch leicht gesagt, aus meiner Perspektive, das von außen im Nachhinein dann zu betrachten. Da ist man ja immer schlauer. Hast du auch das Gefühl, dass man da vielleicht mal einen längeren Atem haben sollte? Oder dass man da irgendwie auch PR-mäßig anders agieren sollte?
Ja, ist eine ganz schwierige Frage, weil, wie du richtig sagst, im Nachhinein kann man Dinge natürlich anders betrachten. Wenn ich jetzt 3 Jahre zurückdenke, März 2020, wo die Luftfahrt ist de facto fast am Boden stand, also ich kann mich auch erinnern, am Flughafen, da war gar nichts. Und dass man in der Zeit auch als Airline-Manager natürlich schauen muss, wie kriege ich jetzt möglichst schnell meine Kosten reduziert. Ich habe keine Grundlagen, die mir eine Planung erlauben, dass wir haben keine Referenzpunkte, wie schnell wird das wieder hochgehen. Und dass man zu der Zeit dann gesagt hat, also wir stoßen jetzt mal auch Maschinen, die vielleicht teurer im Betrieb sind, jetzt eher mal ab, konzentrieren uns, fokussieren uns. Das kann ich gut nachvollziehen, dass das damals entschieden wurde. Genauso wusste niemand, wie schnell wird sich der Verkehr wieder erholen. Und ich glaube, man hat jetzt zum Teil gesehen, dass sich der Verkehr deutlich schneller erholt hat, die Nachfrage da war und dann ging es darum, mit welchem Gerät kann ich das bedienen und ob ich dann eine ältere, ich sag mal, Maschine einsetze oder eine, wenn ich jetzt einen Airbus 380 als mittelalterlich ansehe, im Vergleich jetzt zum A350 oder zu Boeing 787, ob ich dann die wieder bringe, weil mir die wirtschaftlich dann doch wieder einen Beitrag bringt und ich meine Marktposition, und das geht's ja dann auch, dass ich dort nicht Marktanteile jetzt verliere, weil ich das falsche Fluggerät habe. Und das ist nicht immer so einfach, in der Kurzfristigkeit zu entscheiden, weil jede Entscheidung für eine Flotte bedeutet natürlich jetzt nicht nur, dass ich das Flugzeug kaufe, sondern ich muss ja dann auch die ganzen Besatzungen schulen, also ob das Cockpit ist, ob das Kabine ist, ob das Wartung ist. All das muss gemacht werden und das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das sieht von außen manchmal viel einfacher, als es tatsächlich ist. Und deshalb kann ich gut nachvollziehen, dass man damals gesagt hat, jetzt mal wirklich am Boden die Kosten senken und eben nicht wirtschaftlich hier dann fast Lotto spielen, sondern sagen, ich nehme Maschinen am Boden, ich bleibe beim Minimum und ich fahre dann wieder hoch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dieses Thema A380 mit vielen meiner Gäste ansprechen werde, weil es mich auch total umtreibt, weil ich auf der einen Seite auch total dankbar bin als Hamburger und indirekt da auch von profitiert habe als ehemaliger Inhaber von einem Ingenieurbüro und einer Personaldienstleistungsfirma. Da möchte ich mal wirklich auch da an der Stelle Danke sagen an die Leute, die sehr, sehr frühzeitig, sehr, sehr lange her da Entscheidungen getroffen haben, die wirklich tiefgreifend waren für Hamburg, für den Standort. Und ihr als Airport Hamburg habt das ja dann auch direkt mitverfolgt. Werdet ihr in Flugzeugbau-Neuentwicklungen eingebunden in primäre Marktforschungsmaßnahmen? Oder ist das so ein Automatismus, wie du es vorhin beschrieben hast, man kennt die Maße, man weiß, was geht, was nicht geht, Spannweite und Länge der Flugzeuge? Oder werdet ihr da auch für Forschungsprojekte mit eingebaut beispielsweise?
Ja, es gibt ganz verschiedene Modelle. Natürlich, ich meine, die großen Flugzeughersteller sind, was in Bezug auf Marktforschung angeht, natürlich wirklich sehr, sehr gut natürlich bestückt mit hoher Kompetenz. Weil für die sind es ja dann Rieseninvestitionen, wenn sie die falsche Flugzeuggröße oder die falsche Reichweite letztendlich auf den Markt bringen. Also da haben die, denke ich, wirklich gute Mechanismen und Strukturen, die das sehr gut beschätzen können. Es gibt auch immer wieder Marktforschungsberichte, die sogar publizieren. Was ist die Erwartung an dem Markt? Es gibt aber auch Gespräche, die sie mit Flughäfen führen, letztendlich zum Thema der Abläufe. Wo kann man was verbessern? Und ein ganz konkretes Beispiel, wo wir jetzt mit Airbus im Gespräch sind, um mit der Lufthansa-Technik ist, wie funktioniert dann die Betankung, wenn ein Flugzeug mit Wasserstoff als Antriebsmittel fliegen wird. Wie geht das nicht nur im Flugzeug, sondern wie geht das auch am Boden? Und da sind wir im engen Austausch. Und das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile, die wir in Hamburg haben, dass wir nicht mit Airbus, mit der Lufthansa Technik, mit dem Flughafen, aber auch mit einer großen Zulieferindustrie von vielen mittleren und kleinen Unternehmen eine hohe Kompetenz haben und damit Luftfahrt in Hamburg einen wirklich hohen Stellenwert hat und auch einen technologisch sehr, sehr hohen Stellenwert. Das, denke ich, ist manchmal den Hamburgern gar nicht so bewusst, welche wirklich Kompetenz an Technologie gerade diese beiden großen Unternehmen haben, die am Standort hier sind und damit vielen, vielen Arbeitsplätzen sind. Ja, über 40.000 Arbeitsplätze in der Luftfahrt in Hamburg und Umgebung. Also da haben wir wirklich eine Industrie, auf die man in Hamburg sehr stolz sein darf.
Ich erinnere mich noch gut an den Spitzencluster-Wettbewerb. Da hatten wir, glaube ich, uns auch hier und da mal gesehen. Da gab es eben 40 Millionen Euro vom Bund und drei Leuchtturmprojekte. Also da kann man auch, glaube ich, im Internet sehr, sehr viel recherchieren und sich nochmal anschauen, was es da schon alles gegeben hat. Und dieser Erfahrungsaustausch, finde ich, ist total relevant. Also wir haben viel im Bereich Kabinenengineering damals gemacht. Und dann denkt man natürlich so in seinen Flugzeugsitzen und Monuments und Galley und alles, was da so rumschwirrt in der Kabine. Aber dann sich nochmal vor Augen zu führen, naja, es gibt ja einen Onboarding-Prozess. Und es ist ja auch wichtig, auch aus ökologischer Sicht, dass die Menschen schnell an Bord kommen und schnell das Flugzeug verlassen, damit die Standzeit gering ist, damit die Flugzeuge nicht, also ich sage es jetzt wirklich ganz plastisch, nicht zu viel Schleifen fliegen in der Luft, um dann eben schnell bei euch landen zu können. Auch das hat ja indirekt große Auswirkungen auf die Ökologie und auf die Ziele, die wir alle damit verfolgen. Da gibt es ja unglaublich viele, viele Projekte. Und der Flughafen Hamburg oder der Luftfahrtstandort Hamburg ist da sicherlich dann, hat da ein USP, könnte man fast sagen, dadurch, dass Airbus, Lufthansa Technik und der Airport Hamburg hier angesiedelt sind und die vielen Zulieferer.
Ja. Also kann man mit Sicherheit so sagen, es gibt auch einen sehr guten Austausch zwischen allen Akteuren. Es gibt ja ein Cluster, Hamburg Aviation, das seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich funktioniert und jetzt einmal alle zusammenbringt. Das, denke ich, ist auch eine große Stärke, die wir haben. Man kennt sich, man kann auch anrufen, wenn es irgendwo ein Thema gibt. Das ist auch, wenn wir vorhin von jungen Leuten gesprochen haben, zum Thema Ausbildung. Das sind ja auch Betriebe, die junge Leute gerne nehmen. Da gibt es echt gute Ausbildungen. Ob das jetzt direkte Lehre ist oder auch, dass jemand an der Technischen Universität Hamburg-Harburg letztendlich Luftfahrt-Ingenieurwissenschaften studiert. Also da gibt es ganz vieles, dass man ihrem Standort machen kann. Ich wünsche mir manchmal, dass man das noch mehr in die Welt hinausträgt, weil es ist schon eine internationale Branche, die wir haben und eine, die meiner Meinung nach wirklich Zukunft hat. Auch wenn es um das Thema Ökologie geht, ist die Branche ja da mit vielen, vielen Themen unterwegs. Wenn ich jetzt nur bei uns jetzt am Flughafen sehe, wir sind seit vielen, vielen Jahren, lassen wir die Hilfsturbinen dieser Flugzeuge, die am Boden stehen, nicht laufen, sondern die kriegen Strom vom Gebäude. Also was bei den Schiffen der Landanschluss ist, das haben wir schon ganz lange am Flughafen, dass die Flugzeuge von uns dann quasi über dem Boden dann ihren Strom beziehen und keine Turbinen laufen lassen müssen, die Kerosin verbrennen und leer machen. Das sind so, da gibt es x andere Beispiele, wie die Branche hier auch sehr viel für die Effizienz tut, vom Boarding über die Umläufe. Weil natürlich, je runder das läuft, desto mehr ein Flugzeug in der Luft ist, desto besser für die Airlines und für den Flughafen. Je schneller ein Flugzeug wieder weg ist und ein neues kommt, desto besser natürlich auch für den Flughafen. Also da gibt es viele, viele Gemeinsamkeiten, viele Schnittstellen auch. Mhm. Und deshalb ist auch der direkte Austausch in der Branche so wichtig.
Nun ist es ja so, dass man da, glaube ich, als Flughafenmanager nur begrenzt Einfluss hat, wie die Flugzeuge jetzt entwickelt werden. Also, aber wie, du kommst ja von der Airline ursprünglich, warst jetzt beim Airport. Wie sehr beschäftigst du dich, und du bist ja auch BWLer, wenn ich das so stark vereinfacht sagen darf, und eben kein Ingenieur, wenn ich das richtig aus dem Lebenslauf herausgelesen habe. Wie sehr interessierst du dich für Neuentwicklung, für diese neuen Produkte? Wir hatten vorhin die A321neo, Extra Long Range, XLR erwähnt. Begeistert dich das oder sagst du auch so, ja, die sind halt so, wie sie sind, die müssen geparkt werden und starten und landen und that's it?
Nein, also ich denke, gerade die Luftfahrt ist ja eine Branche, die traditionell für Entwicklungen steht. Es gibt kaum eine Branche, die in den letzten Jahren so viele Fortschritte gemacht hat, in allen Bereichen. Auch das ist vielleicht zu wenig bekannt, wie viel da eigentlich in den letzten Jahren wirklich an positiver Entwicklung war. Und genauso am Flughafen sind wir auch bemüht, möglichst viel Technologisches zu machen, ob das jetzt die Check-in sind, ob das die Gepäckautomaten, also die Gepäckabgabeautomaten sind, oder jetzt seit kurzem, dass wir quasi dieses Slot-and-Fly-System haben, wo man seinen Slot für die Sicherheitskontrolle buchen kann. Wir haben im Moment einen Test mit Gepäckwagen für Passagiere, die den Weg zum Gate zeigen. Mhm. Also da, ich finde das persönlich auch faszinierend, solche Entwicklungen zu sehen, und ich bin auch einer, der sagt, lieber mal testen, mal schauen, wie es geht. Also wir waren damit, glaube ich, auch einer der Ersten, die sich an die Gepäckautomaten gewagt haben. Wir sind in der Biometrie im Austausch jetzt mit der Lufthansa im Moment hier in Hamburg, wie man das anwenden kann. Also ich finde das persönlich faszinierend, nicht nur, weil es natürlich von der Technologie spannend ist, sondern auch, weil es für den Ablauf, für den Passagier, je mehr Technologie wir dort kriegen, je mehr Schritte dann automatisiert werden können, desto bequemer für den Passagier, desto effizienter für alle. Und da, glaube ich, wird man noch einiges in den kommenden Jahren sehen können. Aber auch das braucht immer eine sehr enge Abstimmung, weil die Luftfahrt wirklich ein sehr vernetztes Gewerk ist. Mhm. Da kann nicht einer alleine sagen, ich mache das jetzt mal so, sondern das muss immer irgendwo abgestimmt sein. Und das macht es nicht immer einfach. Aber wenn es eine Lösung gibt, dann ist es eine, die wirklich gut funktioniert. Und das kennt der viel fliegt. Jetzt, wenn ich die Gepäck-Etiketten nehme, die sind weltweit einsetzbar. Also mit dem Strichcode, also wenn ich jetzt hier in Hamburg mein Gepäck aufgebe und das steigt an zwei Orten noch um, irgendwo in Asien, in Afrika, ist dieses auch bekannt. Und so hat die Luftfahrt viele, viele Standards gesetzt, die dann weltweit gelten und die heute als selbstverständlich genommen werden. Wenn man die nicht hätte, wäre Fliegen deutlich komplizierter.
Und ein Standard ist auch Fasten Your Seatbelts, denke ich, bei jedem Landeanflug. Wir begeben uns auch auf den Landeanflug. Ich habe noch 5 schnelle Fragen, die ich gerne jedem Gast stellen möchte. Und das sind so vielleicht Themen, die nicht nur unbedingt mit der Luftfahrt was zu tun haben, sondern allgemein auch mit Management oder Firmenkultur. Wie stehst du zum Thema Gendern?
Ja, da bin ich vielleicht etwas altmodisch. Ich spreche das nicht aktiv an. Ich finde es zum Teil etwas künstlich und störend, wenn ich ganz ehrlich bin. Genauso sage ich, ich habe Respekt vor jeder Person, ob jetzt männlich oder weiblich. Und das, finde ich, ist der größere Wert, als jetzt hier künstlich die Sprache irgendwie zu, für mich gefühlt zu verbiegen.
Ein Low-Brainer, das Thema Inlandsflüge für einen Chef vom Hamburger Airport. Der sagt auch, wenn ich fliegen will, fliege ich.
Ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, das Angebot ist entscheidet, der Markt entscheidet, und so soll es auch sein. Und es gibt Leute, für die ist der Inlandflug dann eben sinnvoll, und dann soll er auch angeboten werden.
Konzern oder Mittelstand? Nun ist Flughafen Hamburg nicht unbedingt Mittelstand. Swiss Air ist ein Konzern, würde ich so behaupten. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo würdest du lieber arbeiten?
Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren bei einem Mittelständler, und das muss ich sagen, das macht mir auch Spaß, weil man natürlich wirklich nahe am Geschehen ist. Das ist man beim Konzern in vergleichbarer Funktion natürlich nicht. Also das sind dann wirklich, da ist man weiter weg. Und ich genieße das auch, finde ich auch spannend, zwischendurch auch anstrengend, aber in Summe spannend. Und deshalb würde ich heute sagen, lieber Mittelstand als Konzern.
Da verrate ich mal ein Geheimnis von mir. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber wenn ich mit Kandidaten spreche als Personalberater, dann gucke ich immer so ein bisschen auch, na, ist das ein Typ, der sich im Konzern wohlfühlt oder einer, der sich eher im Mittelstand wohlfühlt? Gibt sicherlich auch eine Schnittmenge von Mitarbeitern oder Kandidaten, die bei beiden Unternehmensgrößen sich wohlfühlen. Aber ich stelle mal die steile These auf, dass es schon auch schwer ist, wenn Leute 30 Jahre in einem Konzern gearbeitet haben. Denn wenn die morgen 2 Tage später beim Mittelständler anfangen sollen zu arbeiten, dann ist das schon kulturell manchmal nicht ganz einfach. Also das mal so ein kleiner Einblick als Personalberater, wo ich schon ein Stück weit drauf achte, aber auch aufpassen muss und mich immer auch selber hinterfragen muss, dass ich niemanden in irgendeine Schublade unfairerweise tue. Achtest du auch auf sowas?
Ja, also ich denke, da sind Unterschiede, da wird auch anders geführt. Ich glaube, das muss man auch ganz nüchtern so sehen. Ein Konzern mit 10.000 oder 50.000, 100.000 Leuten, den führe ich anders als ein Unternehmen mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern oder mit 50 oder 100. Und das muss man sich gewahr sein. Und es ist halt ein echt anderer Führungsstil. Es ist auch eine andere inhaltliche Tiefe. Ich kann, wenn ich 100.000 Mitarbeiter habe, nie mehr in den Tagesdetails drinstecken, wie wenn ich ein Unternehmen mit 100 oder 150 oder 2.000 Leuten habe.
Duzen oder Siezen, auch ein großes Thema für viele Unternehmen. Da findet auch ein Kulturwandel statt. Wie ist es bei dir? Wie siehst du das Thema persönlich?
Ja, also ich hatte, als ich von der Schweiz her kam, war das schon eine Umstellung, weil ich war in meinem Umfeld eigentlich überall per Du. Und hier in Hamburg war das natürlich dann hanseatisch.
In der Schweiz ist es alles per Du gewesen.
Da war ich mit dem Konzernchef in der Swiss Air, war ich per Du. Mhm. Und mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden war ich per Du. Mhm. Hier war das, wie gesagt, ich nenne es gerne hanseatisch, da muss man jetzt nicht mal bewerten.
Ja, ja.
Wir sind bei uns jetzt inzwischen auf der ersten Führungsebene sind wir per Du.
Mhm.
Ist mir persönlich auch wohler so. Mhm. Wie gesagt, der Umgang ist am Schluss immer eine Frage des Respektes, ob ich jetzt per Du oder per Sie sind, das finde ich auch ganz wichtig.
Mhm.
Ich kann mit jemandem per Sie sein und sehr eng sein. Ich kann mit jedem per Du sein und sagen, das ist eigentlich dann nicht die Enge, die man sich wünschen würde. Das ist sehr individuell. Aber wenn man so eng zusammenarbeitet, ist das etwas, das auch einen Wert in sich hat.
Mhm. Ja, ich bekomme das ja auch nur in den Medien mit, dass einige Unternehmensführer, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, ich glaube auch Herr Dies bei Volkswagen oder so, die haben per Ordre Mufti von ganz oben dann gesagt, wir duzen es alle. Also von heute auf morgen. 80% finden das wahrscheinlich gut und sehen das so wie du und ich und sagen, ja, prima. Und 20% haben vielleicht echt ein Problem mit und sagen, hey, ich will nicht geduzt werden von allen. Also da ist ja eine simple Entscheidung, wenn man so will. Das kann man ja auch so machen. Nur man muss es ja dann auch weiter begleiten und man muss sich auch darüber bewusst sein, finde ich, dass es vielleicht Mitarbeiter gibt, die das doof finden. Und die darf man dann auch nicht so wegwischen, einfach vom Tisch und sagen, ja, ach, ist doch egal, wir duzen uns ja alle. Also
da bin ich mit dir. Also ja. Ich finde so Anweisungen von oben, finde ich dann schwierig. Gerade in einem Umfeld, das das nicht so kennt. Ich meine, wenn wir im englischen Sprachgebrauch sind, ist das gar kein Thema.
Mhm.
Das gerade in der Luftfahrt war das für mich auch früher schwierig, weil ich mit meinen Chefs unterwegs war, wo ich nicht per Du war mit denen. Und da waren wir mit den Amerikanern, mit Engländern zusammen, wo es dann wirklich mal schwierig war, dass man dann plötzlich vom Mr. So und so sprach und nicht vom Peter oder vom John oder wie auch immer. Ich glaube, das sind Dinge, die sich dann auch entwickeln und ist dann eine gewisse persönliche Entscheidung, mit wem ich mich jetzt duze oder nicht.
Mhm.
Deshalb, ich glaube, es ist eher besser, wenn man sagt, das soll sich dann auch entwickeln und nicht einfach so angekündigt sein. Wenn es entwickelt ist, glaube ich, wird es auch besser gelebt, weil es dann gelernt ist und eben nicht einfach aufgestülpt. Und der Mühe hat, der kann dann immer noch mit einem zaghaften Sie bleiben. Oder es gibt ja dann auch Vorname und Sie. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man dem auch gerecht werden kann. Zum Schluss zählt für mich immer der persönliche Respekt im Umgang. Das war mir auch immer wichtig, dass man wirklich anständig miteinander umgeht. Mhm. Auch wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, dass man das trotzdem mit Anstand tut. Dass man auch als Chef sichtbar ist, das finde ich genauso wichtig, fast wichtiger, als ob ich jetzt per Du bin oder nicht, sondern ja, dass die Leute wissen, ich kann den ansprechen, ich kann nicht was habe vorbeigehen. Ja. Das ist mir persönlich viel wichtiger als jetzt ein Du.
Ja. Und es gibt ja auch noch, das kenne ich aus dem Hamburger Supermarkt, eben Du Herr Eggenspieler. Ne? Das kennt man, ich weiß nicht, ob das bundesweit auch so ist, aber das hört man ja auch relativ häufig, wenn man dann in Hamburg noch durch die Gegend geht, im Einzelhandel hier und da mal. Duzen und Nachname, also finde ich auch
ganz... Gibt alle Varianten.
Alle Varianten.
Es gibt nicht Leute aus anderen Ländern, wo man das gar nicht so stark kennt, wie wir das hier haben und... Deswegen, man muss es nicht zu stark thematisieren, ja, ja. Und trotzdem, es hat natürlich immer eine gewisse persönliche Note, ja, mit wem ich jetzt tatsächlich per Du bin oder eben auch nicht.
Ja. Wunderbar, prima. Ein Thema, das so als Cliffhanger vielleicht auch für andere Podcasts, für andere Folgen. Du wurdest mal in einem anderen Podcast nach Flugzielen befragt. Da hattest du Spitzbergen und Australien genannt. Da kann ich mir denken, das gibt's doch gar nicht, dass der Mike noch nicht in Australien war. Aber du hast es bis heute noch nicht geschafft. kommt wahrscheinlich dann ab 2024 oder sagst du, das ist so weit weg, ich bin so viel geflogen in meinem Leben?
Nee, also ist schon richtig, Australien war ich tatsächlich noch nie. Ich bin okay. wirklich viel gereist, ja. War viel unterwegs, aber Australien war nie, Punkt. Mhm. Und das ist schon ein Thema, wo ich auch mal hin möchte. Ich meine, das werde ich ab 24 dann auch Zeit haben. Ich habe noch keinen konkreten Plan, das wird dann auch irgendwann mal kommen. Auf das freue ich mich auch, dass ich, wie gesagt, dann auch Zeit haben werde zu planen. Das ist für mich bei einer Reise eigentlich fast schon die halbe Freude, die Planung, wie, wo, was und dann zu erleben. Und wie gesagt, das ist Zeit, die ich mir nächstes Jahr dann oder ab nächstem Jahr dann nehmen werde und irgendwann mit Australien dann wahrscheinlich auch auf der Bucketliste dann nicht mehr stehen, sondern abgehakt sein.
Da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ich war auch noch nicht in Australien und ich träume auch davon, zumindest mal zu den Australian Open zu kommen, weil ich ein großer Tennisliebhaber bin. Lieber Mike, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für deine Zeit, für die schönen Geschichten, für den Ritt durch deinen Lebenslauf. Und ich wünsche dir alles Gute. Wir werden uns hier und da sicherlich über den Weg laufen in Hamburg. Hamburg ist ja ein Dorf, ne? Ist ja eine kleine Stadt. Alles Gute und nochmals auch vielen Dank, stellvertretend für viele andere Hamburgerinnen und Hamburger, für die großartigen Ergebnisse, die ihr hier leistet und auch deine Kollegen am Hamburger Airport. Für mich kommt das immer ein bisschen zu kurz. Da wird immer geschimpft, oh, mein Koffer kommt nicht. Und das Thema habe ich bewusst ausgeklammert heute, weil das hat eben auch Gründe, die liegen nicht in deiner Person, auch nicht die Mitarbeiter meiner ist auch nicht böse. Das sind manchmal komplexere Themen. Also von der Seite vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick hier heute im Aerospace Manager Podcast.
Ja, vielen Dank, Tom. Ich war gerne hier, hat mir auch Spaß gemacht und konnte vielleicht auch etwas dazu vermitteln, dass das wirklich eine spannende Branche ist. Und wenn wir jetzt hier auch über Personal gesprochen haben, eine Branche, die eine Zukunft hat und in der es wirklich Spaß macht zu arbeiten.
Absolut. Danke.
Gerne.